Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Eine neue Woche mit nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf begrüßen euch in der Sendung und wir blicken zurück auf das vergangene Wochenende. Vor allem auf die PGA Tour gucken wir und auf die European Tour. Da gab es ja wieder interessante Turniere und vor allen Dingen auch wieder interessante Spieler, die sich herauskristallisiert haben. Michael Kim zum Beispiel auf der PGA Tour mit seinem Erdrutschsieg und seiner Siegpremiere und auf der European Tour, da war es Brandon Stone, der auf der Schlussrunde so richtig aufdrehte und unter anderem auch Marcel Siem letztlich einen enttäuschenden Tag bescherte. Wie das kam, all das gleich hier bei uns auf meinsportradio.de bei Nur Golf mit, wie gesagt, Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ja, wir blicken zurück auf das, was am Wochenende passiert ist. Fang mal auf der PGA Tour an, blicken zur John Deere Classic in Silvis, Illinois auf dem TPC Deer Run. Da gab's einen richtigen Run von Michael Kim mit minus 27. Hat er sich am Ende den Turniersieg gesichert und sich im Prinzip gleich zwei große Träume erfüllen können. Zum einen ist er jetzt frisch gebackener Sieger auf der PGA Tour. Er feierte seinen allerersten Titel und er darf als 156. Spieler auf den letzten Drücker dann doch noch in den Flieger steigen, um nach Carnoustie zu fliegen und nächste Woche, beziehungsweise in dieser Woche, dann The Open zu spielen, und das hat er sich redlich verdient mit einem Top-Turnier und seinem großartigen Score, mit dem er ja auch gleich nochmal den Turnierrekord eingestellt hat und am Ende 8 Schläge Vorsprung hatte auf Bronson Berjun, Joel Damon, Sam Ryder und Francesco Molinari. Desiree, der hatte richtig abgeliefert, der Michael Kim.
Wobei er sich eigentlich über 4 Tage immer verschlechtert hat, wirklich, wenn du dir das anguckst. 63, 64, 64 und dann eine 66 in der Schlussrunde. Ey, echt. Nein, Spaß. Also das ist wirklich richtig toll, diese Vorstellung, die Michael Kim da geliefert hat. Die Rundenzahlen, die ich gerade genannt habe, sind sprechen für sich. Also mit einer 63 anzufangen, ist ja immer schön, aber das muss ja dann auch nicht so weitergehen. Und er hat es aber tatsächlich geschafft, dann 264 hinterher zu spielen, und die 66 am Schlusstag hat mehr als gereicht, um diesen Vorsprung dann noch heimzufahren. Mit einer minus 27 braucht man eigentlich nicht wahnsinnig viel erklären, außer dass es bei ihm wirklich gut lief und vor allen Dingen, dass er eben den Schlusstag richtig souverän durchgezogen hat. Der hat da überhaupt nichts anbrennen lassen, hat nie irgendwie den Anschein gemacht, dass er irgendwie diesen Vorsprung möglicherweise nicht ins Ziel bringen könnte, dass die anderen da möglicherweise rankommen könnten. Und das ist für so einen jungen Spieler, finde ich, schon sehr beeindruckend, auch für einen jungen Spieler, bei dem es streng genommen nicht so wirklich lief in dieser Saison bisher. Mhm. Viele verpasste Cuts und er war definitiv nicht einer von denen, wo du hättest sagen können, naja gut, die sind jetzt schon in den letzten Turnieren aufgefallen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Da gab es andere Kandidaten, Michael Kim. Also ich hätte ihn nicht auf der Rechnung gehabt.
Nö, er selber eigentlich auch nicht. Hat sich ja auch dann im Interview hinterher geäußert und gesagt, nö, also eigentlich hatte ich so angepeilt eine ordentliche Platzierung. Schließlich geht's für mich ja noch um die Tourkarte. Wir hören mal rein.
It's been a relatively tough, stressful year coming into the week. I think I was like 160th, I think, coming into this week, FedEx Cup. And, you know, to be honest, I was just trying to fight for a job for next year and hopefully just get into that first playoff event. But to come out here, get 500 points, it sets me really nice for the FedEx Cup playoffs, and just super excited for the rest of the season and rest of my career, really.
Ja, das kann er jetzt ja auch ganz entspannt dann angehen, denn den Job, er hat ja gesagt, er hat um seinen Arbeitsplatz gekämpft, den hat er jetzt ja erstmal sicher.
Oh ja, also wir hatten ja schon drüber gesprochen mal in einer der letzten Sendungen, dass bei diesen Turnieren natürlich nicht nur die reine Turnierplatzierung zählt, sondern wie so oft natürlich, und wie er es auch sofort gesagt hat, es geht um die Tourkarte, dann geht es natürlich aktuell gerade eben um das Teilnehmen bei den Playoff-Turnieren im FedEx Cup Playoff. Was heißt 125 und besser? Das ist die magische Zahl gewesen und genau das hat er ja anvisiert, damit er wenigstens weiterspielen kann noch. Und das heißt ja dann auch die Tourkarte. Und insofern, ja, es ist immer so multi-layered, was die dann so an Päckchen mitbringen. Da geht es nicht drum, dass der jetzt sagt, irgendwie, ich will meinen ersten Sieg holen, sondern der geht da wirklich tatsächlich rein und sagt, hey, okay, hier gutes Ergebnis muss her, damit ich meine Karriere weiterführen kann. Und insofern ist es dann natürlich äußerst beruhigend, wenn du dann da mal ganz flockig mit diesem riesen Vorsprung auch noch, scheint ja irgendwie gerade in Mode zu sein, mit 8 Schlägen Vorsprung zu gewinnen, dann den Sieg einzufahren. Und vor allen Dingen, was ich dann eben immer noch als extrem schönes Zuckerl obendrauf empfinde. Und die Spieler natürlich auch. Es gab einen einzigen Platz für den, der noch nicht für die Open qualifiziert ist. Und den hat sich Michael Kim natürlich dann geholt. Und der wird also jetzt tatsächlich mit dem Charterflieger dann nach Carnoustie rüber hüpfen und relativ überraschend dann bei den Open dabei sein. Das ist natürlich für so einen Spieler sowieso auch noch mega, auf einmal da im Teilnehmerfeld vertreten zu sein. Abgesehen davon ist es der John Deere Flieger, wo ich mir gedacht habe, hat der dann Ähnlichkeit mit einem Traktor? Also vielleicht grün angemalt, keine Ahnung. Nein, also der hat jetzt wirklich ganz überraschend dieses Open-Ticket gelöst und das Ganze auch noch am Tag nach seinem Geburtstag. Mhm. Er hat am Samstag Geburtstag gehabt, also da, das war mal so ein richtig schönes Wochenende.
25 ist er geworden, entsprechend seine Eltern auch mit dabei und die hat er auch gesehen, als er dann ja, zu seinem letzten Loch ging, zur 18. Darüber hat er sich auch geäußert.
Yeah, to see my parents here, they didn't tell me. I saw them on the big screen on 18 and, you know, made me even more nervous. I was probably the, you know, I actually felt pretty good to start the day. You know, the first tee jitters wasn't even that bad, realistically, and super happy to finish with the two putt and with the par.
Ja, und er hat's am Ende dann ja auch hingekriegt. Sein Vorsprung war ja auch groß, da konnte er sich ja auch eine gewisse Nervosität erlauben, aber er hat eine bogeyfreie Schlussrunde gespielt und vor allen Dingen auf den ersten drei Löchern da schon mal den richtigen Start gesetzt. Birdie, 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 dann noch ein Birdie an der 8 und eins an der 16 und dann war diese Runde dann auch eingetütet. Die Desiree hat schon gesagt, die schlechteste in dieser Woche, aber oh mein Gott, Klagen auf sehr hohem Niveau und wenn's reicht am Ende für so einen knappen 8-Schlag-Vorsprung.
Na, das würde ich doch auch mal sagen. Bei Michael Kim hat mich vor allen Dingen tatsächlich dann beeindruckt. Ich meine, großer Vorsprung, schön und gut, aber man weiß ja wirklich, dass da noch was passieren kann hinten raus. Und er hat dann an der, ich glaube, es war an der 16 oder an der 15, ich bin mir nicht sicher, war es dann wirklich so, dass er, also ich hatte so den Eindruck, dass die Zuschauer halt, also ich meine, es ist jetzt eh so Midwest nicht so das überenthusiastischste Publikum vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da Unrecht tue, aber ich habe es am Fernsehen so empfunden. Und dann hat er da halt wieder, ich meine, es war dann halt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, dieser Schlussspurt, weil er so weit vorne war. Und hat er an der 16, was glaube ich, hat er dann wirklich einen schönen, längeren Putt irgendwie reingemacht und die Zuschauer haben so patsch, patsch, patsch irgendwie geklatscht. Und dann hat er wirklich so die Hand ans Ohr gelegt, so ich höre euch nicht, was ist los? Und wo ich gedacht habe, oh wow, okay, das ist jetzt so im Schlussspurt. Das sind ja die Golfer oft wirklich komplett im Tunnel und versuchen dann da gar nichts von außen an sich ranzulassen. Und er hat da so richtig Cheering Up betrieben mit dem Publikum, das fand ich dann cool. Und an der 18 hat er selbst auch beschrieben, da ist auch schon drüber gesprochen, war es eben auch so, dass er dann zum Grün gelaufen ist, dass man also wusste, also ich meine, da kann er jetzt keine Ahnung, wie viel Putts noch machen, also das wird er schon irgendwie mit nach Hause nehmen, aber er hat dann wirklich schon gestrahlt, ist dann übers Fairway gelaufen zum Grün und hat dann eben erst die Eltern gesehen auf der Screen und war dann wirklich, du hast genau gesehen, so, was machen die denn da? Und dann hat er wieder gestrahlt, hat sich gefreut und ich dachte in dem Moment nur, boah, wie kann man das dann machen, den armen Kerl so rauszubringen? Weil ich meine, das ist dann schon überraschend. Also ich werde auch erstmal erschrocken, wenn auch positiv erschrocken. Und er hat es aber dann ganz cool runtergezuckt und ist da wirklich, also er war einfach sehr souverän und hat das Ding absolut in Champion-Manier daheim gefahren. Mhm. Und dafür muss man ihm, glaube ich, großen Respekt zollen.
Definitiv. Und es ist, du hast es schon gesagt, wieder in Mode mit großen Vorsprüngen zu gewinnen. Er hat mit 8 Schlägen Vorsprung gewonnen. Letzte Woche Kevin Na hat das Greenbrier mit 5 Schlägen Vorsprung gewonnen. Und Francesco Molinari, der jetzt ja geteilter Zweiter wurde, der hat ja auch schon in dieser Saison beim Quicken Loans nämlich mit 8 Schlägen Vorsprung ebenfalls gewonnen wie Michael Kim. Kannst du dir irgendwie erklären, woran das liegt, dass gerade so große Vorsprünge dabei am Ende rausspringen?
Keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, ob man dann den Golfsender umbenennen müsste, auch in The Zone irgendwie, weil es wirklich jetzt immer so Spieler gibt, die so ein Wochenende durchziehen und komplett in The Zone sind. Also komplett wirklich ihr Ding da durchziehen, ohne Einflüsse von außen sozusagen. Und das ist tatsächlich eher ungewöhnlich in dieser Häufung. Das gibt's immer mal wieder. Und ich meine, meine Güte, es gab auch früher schon Siege, siehe Tiger und sonst irgendwelche Kollegen, die dann natürlich so rutschartige Siege mal heimgefahren haben. Aber dass es wirklich eine Woche nach der anderen so passiert, ist schon relativ ungewöhnlich. Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht, außer dass die Jungs wirklich gut fokussiert sind. Und ich meine, auch Francesco Molinari hat ein tolles Turnier eigentlich gespielt. Dem ist nur so ein bisschen der Samstag zum Verhängnis geworden. Da hat er eine 70 gespielt und da war es also wirklich das einzige Mal so, dass er eben ein Double Bogey gespielt hat, also auf der 9 und dann nochmal zwei Bogeys hinterher auf 15 und 18. Die haben ihm dann so ein bisschen einfach wirklich den Score versaut, muss man bei dieser 70 tatsächlich schon sagen. Wir haben ja vorhin die Ergebnisse von Michael Kim genannt, wie weit die unter der 70 waren. Mhm. Und insofern hatte Francesco Molinari da eigentlich nur noch den Kampf um Platz 2 dann, der ihm übrig blieb. Aber auch er war ja dann vor zwei Wochen ein Spieler, der einfach wirklich marschiert ist und das Ding durchgezogen hat. Ich kann es nicht wirklich erklären, außer dass die absolut fokussiert da das Ding durchziehen und da wirklich, also auch mental komplett stabil erscheinen, was ich persönlich immer toll finde.
Und vor allem das Spiel erscheint komplett und vor allen Dingen fokussiert. Kims Statistiken können wir vielleicht nochmal kurz drauf gucken. Runde 1, 11 von 14 Fairways getroffen, 16 von 18 Grüns und 27 Putts nur gebraucht. Auf der zweiten Runde 12 von 14, 15 von 18 Grüns, 26 Putts und so zieht sich das eigentlich durch bis zum Ende des Turniers und vor allen Dingen auch im Scrambling großartig gewesen. 5 von 5 Scrambling-Versuchen auf der vierten Runde dann auch erfolgreich schließlich abgeschlossen. Das sind einfach auch Zahlen, da kann das Feld dann letztlich auch irgendwo nicht mehr mithalten. Was wir vielleicht zu Kim sagen müssen, er ist der 21. Spieler bei der John Deere Classic, der seinen allerersten PGA-Tour-Sieg feiern kann und der dritte in den letzten 5 Jahren. Das ist auch so eine Serie, die weitergeht. Francesco Molinari, der hat in dieser Saison ja auch schon seinen ersten Sieg feiern können. Quicken Loans, wir haben vorhin drüber kurz gesprochen, aber auf diesem geteilten zweiten Platz sind ja noch ein paar andere Spieler, denen wir Anfang der Woche so ein bisschen Unrecht getan haben. Haben wir gesagt, na, die werden da am Ende wahrscheinlich nicht mehr stehen. Namentlich waren das Bronson Burgoon und Joel Damon, aber die stehen da jetzt tatsächlich noch und das sind ja auch zwei absolut interessante ja, Charaktere, muss man sagen. Vor allen Dingen Joel Damon, der hat eine sehr interessante Geschichte. Und die wird uns Desiree Wolf gleich erzählen können. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt's die Geschichte von Joel Damon.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
PGA Tour bei der John Deere Classic, unser Thema hier immer noch bei nurgolf auf meinsportradio.de. Kurz vor der Pause hatte ich euch angekündigt, dass wir ja nochmal vor allen Dingen auf den geteilten zweiten Joel Damon ein bisschen eingehen wollen. Joel Damon kam in der letzten Woche ja schon ganz gut raus beim The Greenbrier, geteilter Fünfter, jetzt eben geteilter Zweiter. Das hat er sich über die letzten Jahre hart erarbeitet, diese Erfolgsstrecke.
Oh ja, also die Vita von Joel Damon ist tatsächlich äußerst bewegt. Der hat früh die Mutter verloren, als er noch in der Highschool war, was wohl auch ein einschneidendes Erlebnis war für ihn. Gut, das ist für jeden anderen auch ein einschneidendes Erlebnis, aber seine Mutter ist eben auch schon an Krebs gestorben und dann wurde sein älterer Bruder Zach 2009 mit Hodenkrebs diagnostiziert, hat Chemotherapie überlebt, aber natürlich wirklich auch ein schlimmes Ereignis für die Familie. Und 2011 ist dieselbe Krankheit auch bei Joel Damon dann diagnostiziert worden. Er hat es auch mit Hilfe der Chemotherapie geschafft, den Krebs da zu besiegen, hoffentlich auch für immer. Bis jetzt gab es wohl keine Folgen. Und aber das ist natürlich, das sind so Fixpunkte in deinem Lebenslauf, die du natürlich nicht vergisst und die dann oft auch andere Dinge in Relation erscheinen lassen. Bei Joel Damon merkst du schon, wenn du das so liest, der hat einfach dann auch sein Stipendium aufs Spiel gesetzt, weil er die schulischen Leistungen vernachlässigt hat, hat da also eine relativ bewegte Vita, hat dann sich über die unterklassigen Touren, also über die kanadische Tour dann irgendwann mal versucht, in die PGA Tour reinzuspielen, also sprich dann über Kanada, über die Web.com Tour, sich dann auf die PGA Tour zu spielen. Das hat dann auch geklappt, aber alles eben nicht so smooth, wie das bei so anderen Jungstars dann geklappt hat. Und ja, das ist dann halt einfach, also du hast dann manchmal bei Typen, die so Erkrankungen überlebt haben, natürlich dann eine andere Perspektive. Und dass das jetzt wirklich so gut läuft, ist sicher auch teilweise darauf zurückzuführen, dass er halt sagt, hey, also zumindest geht's beim Golfen hier nicht um Leben oder Tod. Und der hat jetzt einfach, hat es jetzt geschafft, nach langen Jahren, muss man fast schon sagen, der ist jetzt ja nicht mehr der Allerjüngste, da sich festzubeißen und hat jetzt einige gute Ergebnisse gespielt. Du hast die schon genannt, er war auch bei der Quicken Loans dabei und hat da, und dadurch ist er dann auch letztendlich so ein bisschen aufgefallen, was gemacht, was Golfspieler ganz, ganz selten machen. Er hat nämlich öffentlich seinen Mitspieler angeklagt und hat ganz gerade raus formuliert, die ist cheated. Ja. Und das ist eher ungewöhnlich. Also er war mit Sung Kang auf der Runde und es ging um einen Schlag in einen, also der Sung Kang hat irgendwie in ein Wasserhindernis reingeschlagen und das ist immer schwierig, ohne Videobilder dann den genauen Eintreffpunkt irgendwie zu bestimmen. Und das ist dann, normalerweise einigt man sich da schon und es ist durchaus Praxis, dass die Rules Officer normalerweise da jetzt auch, also quasi in dubio pro reo, dem Golfspieler selbst normalerweise nachgeben oder recht geben. Und da war es tatsächlich so, dass das so eskaliert ist, weil Joel Damon dann mit Sung Kang rumgestritten hat, dass das eben nicht der Punkt war, weil er hatte den Eindruck, dass er sich durch den Punkt, wo Sung Kang jetzt gedroppt hat, deutlich näher an der Fahne befand und sich so einen Vorteil verschafft hat. Deswegen hat er auch das als Cheating dann bezeichnet. Und da musste dann Rules Officer kommen, was zu der absurden Situation geführt hat oder zu der sehr ungewöhnlichen Situation im Turnier und schon gleich im Profiturnier wird ja normalerweise nicht durchgespielt. Die haben sich aber da so lange aufgehalten, dass einer der absolut schnellsten Spieler auf Tour, nämlich Ben Crane, mit seinem Flight an ihnen vorbeirauschen durfte. Was also tatsächlich, also wenn man weiß, wie die Spielweise von Ben Crane ist, der ja wiederum von Rory Sabatini mal überspielt wurde im Turnier, der dafür auch Strafschläge kassiert hat, berechtigterweise.
2005 aber war das, ja.
Genau, der so wirklich angefressen war von der langsamen Spielweise von Ben Crane, dass er wiederum da drüber gespielt hat. Einfach nur, um ihm mal zu zeigen, dass das hier mal flotter gehen sollte. Und dieser Ben Crane durfte also jetzt an Sung Kang und Joel Damon vorbeispielen. Also absurde Situation. Ich habe keine Ahnung. Also er hat sich da wirklich sehr klar geäußert und das Wort Cheating nimmt ein Golfpro sehr, sehr, sehr spät in den Mund. Also das sagst du normalerweise nicht über einen Kollegen. Also zumindest versucht man das irgendwie anders zu lösen. Aber er war da einfach total überzeugt davon und ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, will ihm da gar nichts unterstellen. Es ist aber von den Ergebnissen her, also zumindest hat es keinem der beiden geschadet, was tatsächlich, also Sung Kang hat das Loch dann noch im Paar gespielt und ja auch eine sehr, sehr gute Platzierung und Joel Damon eben auch bei dem Turnier. Also die haben sich dann dadurch nicht irgendwie beirren lassen und die momentanen Turnierleistungen würden anzeigen, dass Joel Damon da eindeutig auf dem Weg nach oben ist.
Ähnliches trifft dann auch auf Bronson Burgoon zu, der beim Quicken Loans dann auch seine allererste Top-10-Platzierung auf der PGA-Tour überhaupt feiern konnte und jetzt eben mit diesem geteilten zweiten Platz dann nochmal nachgelegt hat. Mal gucken, was von denen dann noch kommt. Wir werden deren Weg natürlich auch weiter verfolgen und wir gucken selbstverständlich auch weiter auf Stefan Jäger, der allerdings jetzt hier bei diesem Turnier bei der John Deere Classic dann leider mal wieder den Cut verpasst hat.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also hat einfach nicht gereicht. Also die minus eins nach zwei Tagen, 69, 72, das kann sich jeder ausrechnen, wenn der Führende da 63, 64 spielt, dass das dann doch ziemlich weit weg ist. Und insofern hat er da zusammen mit vielen anderen, unter anderem übrigens auch Ben Crane, weil der Leaderboard relativ benachbart untergebracht ist, den Cut dann verpasst. Ist schade, aber ja, das kann einfach passieren. Also so auf der PGA-Tour angekommen zu sein, dass man überhaupt keine Cuts mehr verpasst, das trifft auf Stefan Jäger jetzt definitiv nicht zu und ist jetzt aber auch kein Beinbruch.
Passiert einfach mal und es ist auf der European Tour den deutschen Golfern ja in diesem Jahr schon öfter unterlaufen. Dieses verpasste Cuts zieht sich da ja auch wie so ein roter Faden durch. Leider auch in dieser Woche, werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir zur Scottish Open kommen. Aber da haben wir dann auch eine Ausnahme aus deutscher Sicht, über die wir sprechen, nämlich über Marcel Siem, der allerdings trotz seiner am Ende Platzierung in den Top 20 nicht ganz zufrieden war aus besagt oder bestimmten Gründen und die dröseln wir gleich noch auf hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Scottish Open in Goulain, unsere nächste Station hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de und dort hat der Südafrikaner Brandon Stone ja fast mit dem Autopiloten sich über den Platz bewegt auf der Schlussrunde. Am Ende kam Stone mit einer 60 ins Clubhaus, verpasste die historische erste 59 auf der European Tour nur hauchdünn, durfte sich aber mit dem Turniersieg trösten. Mit minus 20 hatte er eine Marke gesetzt, an der sich die Konkurrenz so richtig die Zähne ausbiss. Stone siegte am Ende mit 4 Schlägen Vorsprung vor Eddie Pepperell und 5 Schlägen vor Luke Liss, Trevor Immelman und Jens Dantorp. Enttäuschend verlief der Tag dagegen für Marcel Siem. Trotz seines geteilten zweiten Platzes nach 3 Runden erfüllte er sich nämlich seinen Traum am Ende leider nicht, an seinem 38. Geburtstag mal wieder einen Turniersieg feiern zu können oder zumindest den Trostpreis, ein Last-Minute-Ticket für The Open zu bekommen. Dabei hatte er nach Runde 3 am Mikrofon der European Tour noch so hoffnungsvoll geklungen.
Ja, macht wieder super viel Spaß. Ich treffe die Kugel jetzt wieder besser und die Putts gingen leider die ersten beiden Runden nicht rein und jetzt am Ende auf dem Backnine habe ich ein paar gute Putts gelocht und auf der 18 ist natürlich schön, den dann zu lochen und die Kameras waren auch drauf und es ist natürlich Druck und wenn er reingeht, ist dann sehr schön. Ich habe halt meine Technik seit letztem Jahr versucht, wieder auf Fade umzustellen und habe sehr hart dran gearbeitet und jetzt hat es langsam geklickt und ich brauchte halt eine gute Runde, um ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen und bin sehr happy, dass ich das jetzt hinbekommen habe und gerade im Wind ist es sehr wichtig, den Ball zu kontrollieren mit 3/4 Schlägen und ich glaube, das war's jetzt. Das brauchte ich jetzt mal für mein Selbstvertrauen. Das ist das Allerschönste, vorne mitzuspielen, seinen Namen selber auf dem Leaderboard zu sehen, den Druck zu fühlen, die Anspannung zu fühlen und dem Druck standzuhalten. Und das versuche ich dann morgen auch weiterhin durchzuziehen. Bisher hat super geklappt.
Leider am vierten Tag dann nicht mehr, obwohl es wirklich gut losging. Marcel Siem, der hatte nur 2 Bogies auf den ersten 3 Runden gespielt. Auf der Schlussrunde, da gab es dann insgesamt 5 Desiree leider, obwohl es wirklich gut losgegangen war für ihn mit 2 Birdies an der 2 und 3.
Ja, und dann ging es aber schon los mit den Bogies an 4 und 6. Dazwischen auch wieder ein Birdie. Also es war einfach ein Auf und Ab. Also du siehst natürlich, dass Marcel Siem diesen Platz spielen kann, dass der Birdie spielen kann, dass der Birdie-Möglichkeiten natürlich entsprechend verwerten kann. Aber dann, das hätte er vielleicht auch alles noch irgendwie kompensieren können, aber er hat dann auf den Back Nine einfach nur noch 2 Birdies spielen können und hat aber auf den letzten 4 Löchern drei Bogies noch gespielt, also wirklich an der 15, 17 und 18. Und das ist halt, ja, also kann sich jeder vorstellen, dass das dann nicht hilft, ganz, ganz weit vorne platziert zu sein. Und damit hat er sich dann wirklich im Prinzip versaut, wenn du dir jetzt überlegst, also jetzt nur mal wenn. Also es geht beim Golfen eh gar nicht, aber wenn er diese drei Bogies nicht gespielt hätte und nur im Paar gespielt hätte, wäre er bei minus 15 gewesen, das wäre ein geteilter dritter Platz gewesen, mit dem er, glaube ich, sicher sehr, sehr viel happier gewesen wäre und der ja dann womöglich auch, gut, da wäre wieder die Weltranglistenposition ins Spiel gekommen, aber mit der er womöglich dann auch noch die Open-Qualifikation geschafft hätte. Aber war eben nicht, waren zu viele Bogies, war zu viel Auf und Ab auf der Schlussrunde. Und deswegen eben nur der geteilte 14. Platz für Marcel Siem, was ihn sicher enttäuscht hat, was aber trotzdem jetzt als Platzierung insgesamt bei ihm schon mal gut zu Buche steht, weil in diesem Jahr noch nicht so wirklich viel zusammengelaufen ist.
Definitiv, das ist die beste Platzierung, die er dann eben auch hatte in diesem Jahr und es hätte deutlich mehr sein können, aber unterm Strich, wenn er die Woche nochmal Revue passieren lässt, wird er sicherlich dann doch zufrieden sein mit diesen ersten drei Runden und was man eben auch sagen muss, gerade beim Linksgolf, da kann dann auch mal so eine Runde verunglücken, sie ist ja nicht mal komplett verunglückt, denn eine Even-Paar-Runde, da gab es ja auch doch den ein oder anderen Golfer, der deutlich schlechter am Schlusstag dann noch gespielt hat, aber eben auch Spieler, die deutlich besser gespielt haben. Unterm Strich bleibt aber trotzdem Marcel Siem als einziger Deutscher den Cut geschafft. Martin Keimer und Maximilian Kiefer, die haben ihn nicht geschafft.
Nein, also das ist natürlich enttäuschend, dass Martin Keimer da schon die Cutline einfach verpasst hat und da nicht weiter im Wettbewerb war. Und ich meine, er hat die Open-Qualifikation, da muss er jetzt nicht drum kämpfen und wird natürlich dann entsprechend spielen. Aber also wenn du jetzt das als Generalprobe sozusagen nimmst und auch sagst, okay, es geht hier um Linksgolf und ich will mich da jetzt schon mal optimal auf die kommende Woche irgendwie einstimmen. Gut, das, was er natürlich konnte, ist zwei Tage früher nach Carnoustie fahren. Das ist auch was wert, aber gibt jetzt halt nicht so ein richtig tolles Gefühl, wobei er durchaus in prominenter Gesellschaft wieder mal war. Natürlich gibt's immer die vielen Prominenten, die den Cut dann auch nicht schaffen. Ist ja nicht so, dass das ein Einzelfall wäre bei Martin Keimer. Rafa Caballero zum Beispiel ist genau schlaggleich mit ihm auch ausgeschieden. Der hatte am ersten Tag so richtig Probleme mit einer 72. Ist aber natürlich auch für die Open qualifiziert. Ernie Els hat es nicht geschafft, auch gleiches Ergebnis. Also da Mickelson, Phil Mickelson natürlich war auch dabei mit minus 1 und der verpassten Cutline. Also da gab es einige in der Gegend, das ist jetzt keine Schande, aber es ist halt ärgerlich und jetzt hoffen wir einfach, dass Martin Keimer da nächste Woche bei den Open besseren Zugriff auf den Platz kriegt und vielleicht dann eben, ja, also muss man eigentlich schon fast sagen, vielleicht dann eben den Cut schafft. Also ich würde jetzt nicht unbedingt prophezeien, dass Martin Keimer da die Top 3 angreifen muss, sondern das muss jetzt einfach erstmal in den ersten zwei Tagen schon mal gut laufen und dann kann man dann weitersehen.
Und richtig gut gelaufen ist es für Brandon Stone. Die 60 zum Abschluss hat ihm dann den Turniersieg gebracht und so hat er sich geäußert bei den Kollegen der European Tour.
It's tough to say, really surreal. I think last year to 18 months have been a real struggle. Haven't really had the results that I've been looking after, but the games felt good and the games felt close. And the 6-hour journey from Ireland last, the Irish Open last week to here, my caddy team managed to convince me to go back to the good old blade putter, the Ping Dale, so put it in the bag and just putted phenomenally the entire week. It really was spectacular on the greens, hit it nicely today, and any time that you shoot a 60, you know you haven't done anything too badly.
Brandon Stone, Desiree, mal wieder einer, der kurz vor seinem Erfolg den Putter gewechselt hat, wieder zum alten Modell zurückgekehrt ist. Also wir sprechen ja relativ oft über Schlägerwechsel, über die Auswirkung auf die Psyche. Hier war es mal wieder eine positive Auswirkung.
Ja, kann ich aus aktuellem Anlass nachfühlen, weil ich tatsächlich ja meinen Puttergriff, und zwar nicht, also nicht meine Hände, sondern das Gummizeug um den Putter drumherum, war bei mir sehr abgeschrabbelt und dann habe ich da eben einen neuen aufziehen lassen, was aber dann natürlich Pause bedeutet hat für den Putter, weil der sich da ja dann erstmal noch irgendwie, der muss ja erstmal noch ruhen, bis der Kleber dann da irgendwie final dann getrocknet ist. Und das heißt, ich musste dann eine Runde mit meinem alten Putter gehen. Das war dann der Tiger Woods Wechsel umgekehrt sozusagen, also ich bin von einem Mallet zurück auf den Blade Putter und war auf der Runde unterwegs und ich war nachgerade hilflos, also es war wirklich, ich hatte null Gefühl dafür und habe dann auch gedacht, gut, jetzt bist du aber komplett draußen, weil dann hast du dasselbe nämlich dann ein paar Tage später, wenn du dann deinen eigenen gewohnten Putter wieder hast, wahrscheinlich wieder, weil dann bist du da von dem wieder entfremdet sozusagen, und das war aber überhaupt nicht so. Und ich war dann da auf einer Runde unterwegs und hatte da dieses Gefühl, was annähernd wahrscheinlich diese Pros haben, die so eine Schlussrunde für sich entscheiden, weil ich wirklich meinen gewohnten Putter wieder hatte, und da ging noch nicht mal alle rein, aber es war immer so, dass ich genau das Gefühl dafür hatte und genau den Touch hatte, und dann ist mir nochmal wirklich bewusster geworden, wie viel das einfach ausmachen kann. Und klar kann das dann auch die Rückkehr, ich meine, die haben natürlich ein anderes Arsenal an Schlägern und an Puttern unter Umständen auch und wechseln da vielleicht auch mal öfter durch, aber natürlich kann das wahnsinnig was ausmachen, und allein nur mental ein gutes Gefühl zu haben, überträgt sich ja schon komplett auf alles. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die nicht wissen, wie Putten geht. Also insofern kann so ein Schlägerwechsel natürlich total helfen. Und bei Brandon Stone scheint es ja der Fall gewesen zu sein. Ich meine, das merkst du natürlich auch, also eine 60 in einem Turnier spielst du nicht, wenn es mit dem Putter nicht läuft. Das ist ganz einfach. Da muss auf den Grüns ganz, ganz viel stimmen und ganz, ganz viel in Ordnung sein. Und insofern kann man ihm da nur gratulieren, dass er zur rechten Zeit da irgendwie offensichtlich das richtige Material wieder in die Hand genommen hat.
8 Birdies zwischen der 1 und 15, dann noch das Eagle an der 16. Das lief richtig gut, und er hatte an der 18 noch eine Birdie-Chance, und da hätte es dann theoretisch, wenn er die dann auch verwandelt hätte, ja, eine 59 geben können. Das wäre das erste Mal gewesen, dass diese ominöse Zahl auf der European Tour gefallen wäre in einem offiziellen Turnier. Hat am Ende dann nicht ganz geklappt. Stone hat sich auch dazu, zu dieser verpassten historischen Chance, geäußert.
It felt incredible. I've had that opportunity once before and I didn't convert it, so it's becoming a little bit of a nuisance. I need to work on that. Just coming down the stretch when you're going for 59s, just haven't really pulled through, but I'll settle for winning the Scottish Open this week.
Na gut, er kennt das Gefühl, die 59 nicht zu packen, aber es ist Klagen auf hohem Niveau.
Ja. Also Brandon Stone hat da natürlich ganz knapp mal wieder was verpasst, was aber halt auch schon ganz, ganz viele ganz knapp vor ihm verpasst haben. Ist ja auch nett, dass diese 59 noch im Raum steht. Ich finde es immer schön, wenn es noch Rekorde gibt, die realistisch zu knacken sind, aber eben noch nicht gefallen sind. Und ja, ich meine, für ihn ist es jetzt, glaube ich, einfach mal eine schöne Sache, soweit man soweit ins Understatement gehen möchte, eben nicht in Südafrika gewonnen zu haben. Also sein erstes Turnier hat er eben in Südafrika gewonnen. Dann immerhin eben auch die Alfred Dunhill Championship. Da war er natürlich auch schon gut drauf, und jetzt eben noch die Scottish Open. Damit zeigt er halt, dass er im Mutterland des Golf sozusagen sich auch wunderbar zurechtfindet. Und also ich freue mich da für ihn. Er hat da auch wirklich jetzt seit 2016 jedes Jahr einen European Tour Sieg im Buch stehen, und vielleicht fällt beim nächsten Mal die 59, werden wir sehen.
Werden wir sehen, vielleicht ja auch schon in Carnoustie in der nächsten Woche, da darf er auf jeden Fall mitmischen. Da hat er sich durch den Sieg natürlich einen Platz im Feld dann geholt, genauso wie Eddie Pepperell und Jens Dantorp. Die haben sich die weiteren Tickets geholt. Pepperell als alleiniger Zweiter, der mit einer minus 16 am Ende ins Clubhaus gekommen ist, der sowieso in Carnoustie dabei gewesen wäre. Allerdings hätte der kommentieren sollen für die Kollegen vom BBC Radio. Da war er vorgesehen als Co-Kommentator. Jetzt muss ich die BBC einen neuen Co-Kommentator suchen, und Eddie Pepperell, der darf zum Golfschläger greifen. Tut er sicherlich lieber als zum Mikro.
Ja, da würde ich doch mal davon ausgehen, wobei Eddie Pepperell sicherlich auch ein cooler Kommentator ist, weil er ein echt lustiger Typ ist. Aber das Kommentieren wird in dem Fall dann Trevor Immelman überlassen müssen, der das gleiche dann auf amerikanischer Seite machen wird. Dem dann eben diese Qualifikation nicht gelungen ist jetzt.
Nee, und zwar, man könnte sagen, ganz knapp nicht, weil er schlaggleich war mit Jens Dantorp, mit dem er sich letztlich dieses in Anführungsstrichen Shootout ohne zu schießen geliefert hat. Beide geteilte Dritte geworden, und es ging um den geteilten Dritten und dieses letzte Ticket, was eben noch frei war. Luke List, ebenfalls geteilter Dritter, der hatte seine Quali schon sicher, aber Immelman und Dantorp, bei den beiden ging es noch darum, wer darf denn nach Carnoustie, und am Ende darf eben Dantorp fahren, weil seine Weltranglistenposition deutlich besser ist als die von Immelman, sagen wir es einfach mal so. Dantorp ist 322. Immelman nur Nummer 1380, der ehemalige Masters-Champ, mittlerweile ja ziemlich weit abgerutscht in der Weltrangliste. Desiree, der hat auch seit Jahren keinen Cut mehr geschafft. Stimmt nicht ganz, aber die Erfolge ließen auf sich warten.
Ein Tick übertrieben, aber gefühlt ja. Und ich meine, natürlich ist es dann, wenn du so knapp dran vorbeischrammst, ist es natürlich ärgerlich. Immelman wäre sicher sehr, sehr gerne zu den Open gefahren. auf der anderen Seite für Jens Dantorp ist es eine Riesenchance und ich vermute fast das erste Mal auch, da habe ich mich jetzt nicht kundig gemacht, muss ich gestehen, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass Dantorp die Open spielen darf. Und dann würde ich fast sagen, lass doch so einen jüngeren Spieler da mal drauf und lass den das erfahren, wie das so ist. Trevor Immelman hat in seinem langen Golferleben da, glaube ich, schon sehr, sehr viele schöne Erlebnisse in der Richtung gehabt. Und ja, manchmal ist es halt knapp. Die haben sich übrigens auch krass verbessert in der Weltrangliste. Also die neuen Weltranglistenplatzierungen sind dann immerhin schon in der Gegend von 200 bei Dantorp und in der Gegend von 400 bei Immelman. Aber wonach es geht, sind tatsächlich die von dir genannten und die waren dann doch klar auseinander.
So sieht's aus. Und deshalb können wir auch sagen, selbst wenn Marcel Siem da mit reingerutscht wäre, Dantorp wäre immer noch besser gewesen als er in der Weltrangliste. Also von daher hätte ein dritter Platz für Marcel Siem dann auch letztlich keine The Open-Qualifikation bedeutet. Vielleicht tröstet er sich damit dann ein wenig über den am Ende 14. Platz, den er inne hat. Ja, Immelman, hast du schon gesagt, ist auch trotzdem in Canusti dabei, wird für den Golf Channel bzw. NBC dann Expertentätigkeiten verrichten. Das Umgekehrte bei Pepperell, der darf dann spielen und in der Box bei BBC Radio 5 Live, da wird jemand anders sitzen. Ich denke, die werden fündig werden und einen anderen Experten sich sicherlich noch suchen können. Spielen in Canusti darf auch Ricky Fowler, Desiree, und der hat in Gulane mal wieder gezeigt, was er so mit dem Schläger so alles fabrizieren kann, vor allem welche Längen er so drauf hat.
Ja gut, du hast natürlich einen Linkskurs, der bounced ohne Ende und der natürlich Roll hat ohne Ende, wenn du das Gelände richtig triffst sozusagen. Und er war halt an einem Par 4 und das hat wahrscheinlich so ungefähr 480 Yards gehabt, keine Ahnung. Und der Vorderflight war noch auf dem Grün und direkt vor dem Grün ist so ein Durchgang gewesen, so ein Übergang, wo auch tatsächlich Leute dann durchgegangen sind. Was mich prinzipiell übrigens gewundert hat, weil ich da schon fast wieder gedacht hätte, das stört jetzt auch schon fast wieder die auf dem Grün. Also ich meine, die waren schon nochmal 30, 40 Meter weg, aber egal, jedenfalls waren Leute auf dem Fairway unterwegs und der Vorderflight noch auf dem Grün und Ricky Fowler hat sich gedacht, gut, okay, beschleunigen wir das Ganze mal und ich schlage einfach schon mal ab und hat da einen ganz entspannten Abschlag gemacht und der Drive ist halt gerollt und gebounced ohne Ende und ist dann durch diese pilgernden Zuschauer hindurch, die sind dann auch erschrocken und da ein bisschen zur Seite gehüpft. Hat er natürlich nur noch Roll gehabt. Der hat die jetzt nicht im Flug getroffen. Und der Ball ist weitergerollt und wirklich Richtung Grün gerollt. Und der hat dann im Endeffekt 456 Yards, glaube ich, gehabt. Also, das ist eine nette nette Nummer mal für einen Drive. Und war natürlich, glaube ich, nicht so geplant. Also ich glaube nicht, dass das ein Attentat von Ricky Fowler war, sondern er hat einfach unterschätzt, wie weit der Ball da tatsächlich noch Roll kriegen kann und hat damit aber den Longest Drive des Turniers gesetzt.
Ja, auch das natürlich eine bemerkenswerte Leistung. Insgesamt für ihn dann auch die Platzierung in den Top 10 okay. Da wird er sich dann für The Open in Spiellaune gebracht haben in der nächsten Woche. The Open sicherlich auch für Patrick Reed ein Stichwort. Der wurde am Ende geteilter 23. Hat vor allen Dingen auch schon mal mit diesen Topfbunkern auf Linkskursplätzen eine kleine Erfahrung sammeln können, hat auf der zweiten Runde, nämlich an der 12, genau, da war es ein Double Bogey gespielt. Der hat drei Schläge aus dem Bunker rausgebraucht, um den Ball da überhaupt über die Kante da zu kriegen. Also da hat er sicher Lehrgeld zahlen müssen und Erfahrung gesammelt.
Ja, das hat ist dann auch noch nachgehangen. Der hat dann auf der Runde tatsächlich dann auch noch zwei Bogies gespielt zum Ausklang an der 17 und 18, die durchaus auch noch Nachwirkungen von diesem Bunkererlebnis sein können. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es nicht gesehen. Das ist nur eine Vermutung. Aber ich habe gesehen, wie er da in diesem Bunker stand. Und das hat ihn sehr sympathisch gemacht, weil das tatsächlich, also wenn der Ball zu nah an diesen Planken liegt, an diesen Topfbunkern, dann bist du wirklich aufgeschmissen. Also das kann man nicht anders sagen. Und dass dann bei so einem Pro der Ball dann gegen das Ding fliegt und ihm dann wieder entgegenkommt und weiter hinten im Bunker ist und dann er den immer noch nicht rauskriegt, ist, glaube ich, für alle Amateurgolfer irgendwie balsam auf die Seele des Bunkerspiels. Aber Patrick Reed wird sich furchtbar geärgert haben, wie man ihn kennt, natürlich sowieso mit seinem Anspruch auch an sich. Und auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, das geht in die Richtung, die du auch schon angesprochen hast, lieber bei einem vorgelagerten Turnier, quasi bei der Generalprobe dann mal so ein Erlebnis gehabt haben und sich dann vielleicht auch irgendwie eine Erfahrung zurechtgelegt haben, wie man damit dann umgeht, als das Ganze dann direkt bei The Open zu erleben, was übrigens nicht ausschließt, dass es dann nochmal passieren kann. Aber da wird auf jeden Fall ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben und aber ich denke auch wirklich wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Du hast es im Prinzip alles schon angesprochen.
Canusti hat es nämlich auch in sich und da sind wir dann mit der European Tour in der nächsten Woche, beziehungsweise mit den großen Touren sind wir da, denn das ist ja ein Major, das dritte Major des Jahres und das steht dann natürlich auch bei uns in der nächsten Woche hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de im Mittelpunkt der Sendung. Da schauen wir ganz genau drauf. Das war's für heute von uns, von Nur Golf auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Desiree.
Gerne.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen zur Sendung habt, schreibt uns einen Kommentar unter unserem Podcast bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de. Gebt uns eine Rezension bei iTunes, würden wir uns sehr drüber freuen. Oder schreibt mir einfach mal über Twitter @MalteAsmus. Mein Name dort. Dort könnt ihr mich regelmäßig und jederzeit erreichen. Ich antworte auch und freue mich genauso wie Desiree über euer Feedback. Bis nächste Woche.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.